Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Erfüllte Sexualität, die wünschen wir uns wohl alle. Aber für Menschen mit Behinderung ist das manchmal nicht so einfach. Für unseren Hörer Clemens ist die Begegnung mit einer Sexualassistentin der Weg, der ihn glücklich macht. Clemens hat uns seine Geschichte geschrieben, mehr von ihm in dieser Sendung. Und ich habe diese Woche eine solche Sexualassistentin in Krefeld getroffen. Sie hat mir verraten, wie ihre Arbeit aussieht und was aus ihrer Sicht das größte Vorurteil über Sexualbegleitung ist.
Dass es heute immer noch so in den Schubladen liegt, so Richtung Prostitution. Aus diesen alten Denkmustern sollte man vielleicht mal versuchen, ein bisschen rauszukommen.
Was unterscheidet denn Sexualassistenz von Prostitution? Wie sehen Erotik-Workshops für behinderte Menschen aus? Antworten in dieser Sendung. Aber wir starten gleich erstmal mit Cleo. Sie ist Mitte 20, führt eine offene Beziehung und erzählt heute zum ersten Mal im Liebestagebuch. Ahoi zusammen.
Deutschlandfunk Nova.
Alles neu im Frühling. Das gilt auch für unser Liebestagebuch. Premiere für Cleo. Sie ist 24, lässt uns heute zum ersten Mal an ihrem Liebes- und Sexleben teilhaben. Cleo ist seit 3 Jahren mit ihrem Freund zusammen. Seit einem Jahr führen Cleo und ihr Freund eine offene Beziehung. Cleo hat ihren Namen fürs Radio geändert. Den Rest erzählt sie euch am besten selbst.
Für mich stand eigentlich die Frage, möchte ich eine Beziehung monogam weiterführen oder möchte ich mal was anderes ausprobieren? Schon viel länger im Raum. Ich habe das tatsächlich schon mit meinem Ex-Freund damals probiert. Es war auch eine längere Beziehung und ich war jung und ich wollte unbedingt auch andere Dinge ausprobieren, aber eben ohne auf diese Beziehung, die ich ja gerne geführt habe, auch verzichten zu müssen. Und dann habe ich mit ihm damals darüber gesprochen und er war nicht sehr davon überzeugt und dann haben wir es trotzdem gemacht und es war mehr so auf meinen Wunsch hin und deshalb ist es halt dementsprechend auch in die Hose gegangen. Aber mir war klar, das liegt nicht am Konzept, sondern das liegt halt daran, dass ich da niemanden zu drängen kann und auch keinen von überzeugen sollte oder so. Wie das jetzt für meinen jetzigen Freund ist, der sagt auch, dass er schon länger darüber nachgedacht hat, aber da weiß ich nicht, was bei ihm der Auslöser war. In unserer jetzigen Beziehung haben wir da so in den ersten 2 Jahren überhaupt nicht drüber geredet. Ich habe da auch überhaupt nicht dran gedacht. Ich war einfach schwer verliebt und das war einfach nicht Thema. Und dann kam es so langsam zurück und zwar tatsächlich durch eine Folge der Stunde Liebe, wo Friedemann Karich über sein Buch gesprochen hat. Da schreibt er ja auch drüber, wie aktuell ist eigentlich das Konzept Monogamie noch und wie ehrlich sind wir mit uns, wenn wir sagen, okay, wir leben monogam, aber eigentlich seriell monogam, also hintereinander mit verschiedenen Leuten. Und wo ist eigentlich der Unterschied? Und wenn wir offen miteinander umgehen, warum nicht auch mal anders? Wir hinterfragen so viel, warum nicht mal das? Und ja, irgendwie flatterte dann das Buch in den Briefkasten ein bei uns. Dann habe ich das gelesen und er hat es gelesen. Und dann war eigentlich, okay, lass uns mal auf Probe. Er wollte das eigentlich alles nur auf sich zukommen lassen und so, ja, vielleicht bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich mal alleine feiern bin und es kommt dazu, dass ich jemanden gut finde, dann weiß ich, ist es okay, wenn ich zum Beispiel mitgehe. Und ja, bei mir war es halt ganz anders. Ich wollte es sofort ausprobieren und habe mir dann erstmal eine von diesen berüchtigten Apps runtergeladen und losgelegt mit dem Flirten. Das hat auf jeden Fall dann ganz gut funktioniert. Uns war von Anfang an klar, dass wir auf jeden Fall über alles reden wollen und auch müssen. Und es gibt Paare, die fahren das Don't Ask, Don't Tell-Prinzip, aber da sind wir eben viel zu neugierig für auch, was der andere erlebt. Wir möchten das einfach miteinander teilen, weil es uns auch gefällt. Also es ist oft so, dass wenn ich von einem Date nach Hause komme und dann ist es meistens spät, er liegt vielleicht schon im Bett und ich komme zu ihm und ja, wir begrüßen uns und ich sehe halt in seinen Augen dann schon die Frage so, ja und, war's gut, war's schön, was habt ihr erlebt oder ist hier was passiert? Kann natürlich auch irgendwie mal passieren. Wir sagen von Anfang an, okay, wir erzählen erstmal alles und wenn dann irgendwas kommt, wo er sich nicht mehr gut mitfühlt, dann sagt er so, ja, reicht mir jetzt eigentlich auch schon und so, musst jetzt hier nicht so ins Detail gehen oder sowas. Aber es gibt Abende, da hat er dann auch Lust, jedes Detail zu hören und da habe ich auch Lust, jedes Detail zu erzählen. Und das macht uns natürlich auch schon an. Und dann fangen wir meistens an, uns dabei zu streicheln und irgendwann zu küssen. Und meistens reicht es aus, dass wir am Ende dann uns quasi selbst dadurch immer wieder neu ineinander verlieben und irgendwo dann ist quasi die letzte Sexerfahrung gar nicht mit irgendwem auswärts, sondern dann waren wir wieder miteinander im Bett. Es ist auf jeden Fall immer sehr anregend, dann darüber zu sprechen.
Cleo führt mit ihrem Freund eine offene Beziehung. Was sie da erlebt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, demnächst hier in Eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Klar, jeder Mensch hat erstmal ein Recht auf erfüllte Sexualität, aber mal ehrlich, gilt dieses Recht in der Realität auch für behinderte Menschen? Clemens hat uns geschrieben und geschildert, wie tabuisiert und schwierig der Umgang mit dem Thema im Alltag immer noch ist, gerade wenn man wie er in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen lebt und arbeitet. Clemens hat nach langem, langem Warten und Vorbereitungen eine Sexualassistentin getroffen und er war begeistert. Clemens heißt denn echt anders, seine Geschichte hat ein Kollege von mir eingesprochen.
Ich möchte zu meinem Schutz Clemens heißen. Ich lebe und arbeite in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Ich sitze im Rollstuhl. Sex ist hier ein Tabu. Hier wird nicht darüber geredet. Ich rede nur mit dem Psychologen darüber und mit meinem vertrauten und zuständigen Sexualbeauftragten. Unser Psychologe hat den lang erwarteten Kontakt mit der Assistentin organisiert. Ich habe mir mit mehreren Bewohnern die Anreise einer Sexualassistentin geteilt. Sie musste aus gut 200 Kilometer Entfernung anreisen. Für jeden Kilometer nimmt sie 1 Euro Anreisegebühr. Je mehr Beteiligte, desto günstiger wurden die Kosten. Für ihre Dienstleistung wollte sie dann von jedem 100 Euro. Wir müssen das von unserem Taschengeld bezahlen, das von anderen verwaltet wird. Die Sexualassistentin ist in meinem Fall eine gelernte Krankenschwester. Sie lässt sich nicht auf unbehinderte Personen ein. Für solche Treffen muss man sich ein Gästezimmer außerhalb des Heimes mieten. Rein rechtlich müssen wir ein Hotelzimmer buchen. Für dieses Treffen brauchte ich natürlich auch noch einen Betreuer des Vertrauens, der mich ausgezogen und hingelegt hat. Manche Rollstuhlfahrer werden mit einem Lifter aus dem Rollstuhl ins Bett gehoben oder umgekehrt. Beim ersten Mal bin ich einfach kopfüber, wie ich es genannt habe, in sie gefallen. Beim zweiten Mal habe ich mich auf den Rücken gelegt und es hat trotzdem funktioniert. Mit der gut ausgebildeten Assistentin war ich schnell vertraut und ich fühlte mich sehr wohl mit ihr. Sie hat meine Maria-Fantasien erfüllt. Maria war eine Frau mit üppigen Kurven, die vor 12 Jahren meine jugendlichen erotischen Fantasien erweckt hat. Wir haben diesmal gut eine Stunde miteinander verbracht. Das Treffen hat mein Selbstwertgefühl als Mann gestärkt. Ich möchte es auf jeden Fall wiederholen. Es ist auch wieder in Planung.
Clemens hat durch das Treffen einer Sexualassistentin wieder mehr Selbstvertrauen gewonnen, will es auch wiederholen. Seine Mail an uns war der Grund, warum wir uns heute mit dem Thema Sexualassistenz näher beschäftigen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ganz ehrlich, es hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, bis ich Sexualassistentin Sonja in Krefeld besuchen durfte. Sonja hat mir gesagt, sie hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Medien, mit Journalisten, mit reißerischer Berichterstattung. Nach einigen Telefonaten war es diese Woche soweit. Ich bin nach Krefeld gefahren, dorthin, wo Sonja Menschen mit Behinderungen empfängt. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber auch ein bisschen neugierig. Wie sieht's aus in den Räumen, wo Sonja Beratungen, Körperlichkeit, erotische Massagen bis hin zum Sex anbietet? So, angekommen, habe einen Parkplatz bekommen, direkt vor dem Haus von Sonja. Das muss es sein. Ja, ist die richtige Hausnummer. Ist also ein, ja, wie so ein kleines Mehrfamilienhaus oder ein halbes Mehrfamilienhaus. Von außen beige, so aus den 60er Jahren. Auffallend viele Blumen hier vom Haus. Ein Eingang mit einem gelben Dach drüber und einer grünen Tür. Institut. Da werde ich jetzt mal klingeln an dieser grünen Tür. Hallo? Ah, da geht die Tür direkt auf. Ein Hausflur. Hier steht ein Buddha. Und da steht in einer weißen Tür Sonja, nehme ich an.
Ja, schönen guten Tag, ich bin Sonja.
Ich bin der Till. Willkommen. Danke von Eine Stunde Liebe. Hier ist Ihr Institut.
Ja, genau. Kommen Sie doch einfach mal rein.
Da kommen wir rein. Hier ist erstmal eine Wand mit ganz vielen Zertifikaten. HIV-Prävention sehe ich hier, Erste-Hilfe-Kurs.
Aromatherapie, mobile Massagen.
Das heißt, das sind einfach so Weiterbildungen, die Sie über die Jahre gemacht haben?
Diese hier, alle hier unten, die habe ich im letzten Jahr alle gemacht.
Gehen wir mal weiter, wenn man hier durch den Flur, ich mache mal die Tür zu. Da ist also ein großer Schreibtisch, darüber eine Lichtleiste. Ist ein bisschen wie eine Arztpraxis, oder?
Ja, aber nicht ganz so. Es ist halt hier mit vielen Pflanzen und vielen Kerzen.
Hier finden dann in diesem Empfangsbereich, an diesem Tisch erstmal die Gespräche vorher statt?
Ja, entweder hier oder halt im anderen Raum. Aber dieser Raum ist auch für
für später, für die systemische Sexualberatung.
Hier sehe ich auch noch so einige Bücher, Fachbücher im Regal stehen. Besserer Sex mit Kamasutra zum Beispiel, Lexikon der Düfte, das große Buch der Massage.
Alles zur eigenen Weiterbildung.
Wo findet denn dann die eigentliche Sexualassistenz statt? Jetzt gehen hier zwei große weiße Türen ab.
Die eigentliche ist eigentlich nebenan.
Wow, hier kommt man.
Hier ist das Zimmer, wo es die Leute sich halt dem entspannen können.
Ein großer Raum, in der Mitte steht ein schwarzes Bett, grün bezogen, darauf liegen Blüten, Handtüchern. Alles, ich finde, sehr sauber, sehr ansprechend gemacht. Die Wände sind so aus Steinen. Hier ist noch ein Springbrunnen. Warum Springbrunnen?
Weil ich finde, das Geräusch gehört einfach dazu.
Viele Kerzen. Kerzen auch wichtig für die Arbeit?
Ich liebe Kerzen. Also Kerzen ist von mir wirklich in jedem Raum. Sie werden überall Kerzen finden bei mir.
Wie lange halten sich dann die Kunden oder so mit Ihnen hier auf?
Also das kann sehr unterschiedlich sein. Es kann von einer Stunde sein, es kann aber auch länger sein.
Vor dem Bett steht noch separat, auch in grün, eine Massageliege. Auch da liegen Blüten drauf, Handtücher. Das heißt, finden auch Massagen statt?
Ja, hier finden auch Massagen statt, wer sie lieber hier haben möchte. Ist hier noch eine einfache Massageliege, deswegen habe ich nebenan noch einen kompletten Massageraum, wo eine elektrische Massageliege steht.
Dann gehen wir, würde ich sagen, mal darüber, oder? Wow, ein Riesenwandbild. Das ist der Urwald mit einem Riesenwasserfall. In der Ecke sehe ich auch noch einen kleinen Schrank. Hier hinter einem Glas sind ganz viele Duftölpackungen. Was sind so die beliebtesten Duftöle?
Rosenöl, Mandelöl.
Und in der Mitte jetzt steht eine sehr große Liege. Es ist eigentlich eine Massageliege, die hat nämlich vorne für den Kopf noch so ein Extrateil, wo in der Mitte so ein Loch drin ist, dass man sich also drauflegen kann. Was ist das Besondere an dieser Liege?
Dass man sie rauf und runter fahren kann, wie man möchte, also in sämtlichen Richtungen halt.
Ah, jetzt sehe ich, also man kann die nicht nur rauf und runter fahren, sodass man von unten einsteigen kann, sondern man kann sie auch nochmal den Rücken hochfahren lassen. Warum ist das für die Arbeit wichtig?
Damit jeder, es gibt ja Bewohner, die möchten lieber hoch liegen, nicht immer unbedingt flach. Und für mich ist das auch angenehmer, in einer vernünftigen Höhe eine Massage zu machen. Diese Bank geht runter bis auf 40 Zentimeter.
Sonja bereitet Menschen wie unserem Hörer Clemens schöne Momente. Sie ist selbstständige Sexualassistentin, vor allem für Menschen mit Behinderung, mit eigenen Räumen in Krefeld. Ich habe sie gefragt, wie sie dazu gekommen ist.
Ich arbeite schon viele Jahre als Sexualassistentin. Also ich bekomme sehr viele Anfragen von Menschen mit Handicap und auch aus Pflegeeinrichtungen, die meine Dienste in Anspruch nehmen, weil es beinhaltet so viel. Es heißt ja nicht immer, dass jeder Mensch das Gleiche möchte. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Es kann über Massagen, sinnliche Erotik bis hin zum Beischlaf. Aber den Menschen geht es meistens gar nicht darum. Es geht den Menschen meistens darum, einfach mal in den Arm genommen werden, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ihr Selbstbewusstsein wieder stärken. Und darin möchte ich sie eigentlich unterstützen. Denn jeder Mensch hat das Recht, im Leben auch richtig glücklich zu sein.
Ich habe gesehen, wir sind ja auch schon immer hier so durch die Räume gegangen. Da gibt es ein großes Bett, dann gibt es aber auch Massageliegen, dann gibt es Entspannungssessel. Also was passiert dann hier alles?
Wie gesagt, es kann ganz vieles passieren. Ich überlasse das jedem Gast selber, wie weitergehen möchte. Ob er eine Massage möchte oder einfach nur nackt mit mir im Bett kuscheln möchte. Ich sage den Leuten immer, wenn die hier hinkommen, dass sie in einem geschützten Rahmen sind. Ich bespreche es erstmal mit dem Gast, was er gerne möchte. Und das bleibt ihm dann überlassen, wie weitergeht. Manchmal möchten sie auch einfach über ihre Probleme zu Hause reden oder in Einrichtungen. Es kann sehr unterschiedlich sein.
Wer kommt? Sind das nur Männer? Sind das auch Frauen?
Also zu mir kommen mittlerweile Frauen, Männer, Paare, wirklich alle Altersklassen von 18 bis 80. Und das Wichtigste für mich und meine Arbeit ist einfach den Menschen zuzuhören. Und was sich dann daraus entwickelt, das sieht man dann.
Sind das Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder auch mal kognitive Beeinträchtigungen? Was sind das für Menschen?
Also es ist eigentlich von allem etwas, ne? Also es ist mit kognitiven Einschränkungen, verschiedenen Lähmungen. Sie können vielleicht ihre Arme nicht bewegen und ich bin dann halt dafür ihre Ersatzarme.
Wer bringt dann die Leute? Das ist ja wahrscheinlich, was wir auch aus der Geschichte von Clemens gehört haben, vorher in der Sendung. Das ist ja nicht so einfach. Das muss man ja richtig organisieren. Wer bringt dann die Leute hier zu dir?
Also die werden extra mit einem Krankentransport zu mir gebracht. Es steht ein Scala Mobil auch zur Verfügung. Ein Treppenlift. Dann werden die Leute umgesetzt, soweit es, je nachdem, welche Krankheiten natürlich die haben. Bei allen Krankheiten geht es nicht. Die Leute, die jetzt gar nicht hier hinkommen können, zu denen fahre ich dann halt sonntags hin in diese Einrichtungen. Weil es gibt ja auch viele Menschen, die gar nicht mehr die Möglichkeit haben, transportiert zu werden. Die besuche ich dann persönlich.
Das geht aber dann auch nur, wenn die ein Einzelzimmer haben und man dann auch für eine gewisse, oder die dann auch für eine gewisse Zeit die Tür zumachen können.
In einer Einrichtung, da hat man mir also Räume extra dafür angeboten. Aber die im großen Durchschnitt haben mittlerweile Einzelzimmer. Da funktioniert das eigentlich ganz gut. Und ich muss sagen, auch mittlerweile die Pflegekräfte.
Gucken nicht mehr komisch?
Nein, die gucken nicht komisch. Ich bin eigentlich ein sehr gerne gesehener Gast. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Sogar letztens hat eine Pflegerin sich so viel Mühe gemacht. Das war klasse. Die hat echt Duftkerzen aufgestellt, ne? Die hat das Licht gedämmt. Also das war richtig. Der Mann hatte trotzdem eine wunderschöne Atmosphäre.
Sonja geht in ihre Arbeit als Sexualassistentin auf. Solche Treffen, die müssen die Kunden übrigens komplett selber zahlen. Vorstöße, dass Krankenkassen solche Begegnungen ganz oder teilweise zahlen, die sind bisher in Deutschland im Sande verlaufen. Aufgefallen sind mir in Sonjas Räumen die vielen Weiterbildungszertifikate, die sie an der Wand hängen hat, zum Beispiel eine Bescheinigung über ein Autismusseminar. Und ich habe sie gefragt, was in der Sexualarbeit mit Behinderten anders ist, was sie zum Beispiel bei einem Treffen mit Autisten anders macht.
Also ein Beispiel zum Beispiel, das war auch ein Autist. Beim ersten Mal war er total schreckhaft hier, weil er hier war. Er hatte also noch nie eine Frau angefasst. Erstmal mit ihm ein Gespräch geführt, beim zweiten Mal auch noch. Und danach habe ich gesagt, weißt du was, wenn du magst, vielleicht versuchst du erstmal mich nur am Bein anzufassen. Das haben wir dann immer Stückchen für Stückchen weiter, bei jeder Sitzung halt weiter. Bis er dann gelernt hat, oh, mir passiert ja doch nichts. Ich kann das, und dann hat er irgendwann doch so viel Gefallen dran gefunden, dass ich also auch weiter mit ihm gehen konnte.
Ist es dann so, dass die Leute einmal im halben Jahr kommen oder ist es dann so, dass die regelmäßig hier sind? Wie gestaltet sich das?
Also das ist sehr unterschiedlich. Von den Einrichtungen her ist es manchmal, dass sie so alle 2-3 Monate kommen. Von den Privatpersonen kann es sein, dass sie monatlich kommen. Also es ist immer ganz unterschiedlich, ne?
Es gibt jetzt Kritiker, die sagen, Sexualassistenz, das mag körperlich eine klasse Sache sein. Man kommt vielleicht auch zum ersten Mal mit Sexualität überhaupt in Kontakt. Aber sie können jetzt auch keine Liebe ersetzen, keine Liebesbeziehung sozusagen. Wie gehen Sie damit um?
Es geht sich auch nicht darum, eine Liebesbeziehung zu ersetzen. Es geht sich einfach darum, dass der Mensch wieder als Mensch angenommen wird und dass er sein Selbstwertgefühl wieder steigern kann. Und dass er einfach mal merkt, so, es ist jemand da. Ich kann mich für eine gewisse Zeit einfach mal ein bisschen entspannen. Ich kann es mir gut gehen lassen. Das tut ihnen einfach gut.
Aber passiert es da nicht auch, dass sich Leute, wenn sie ja so eine schöne körperliche Erfahrung machen, sich auch einfach ein bisschen verlieben?
Ja gut, das Risiko besteht immer. Ich denke mal, damit kann ich ganz gut umgehen. Wenn ich merke, das wäre so, würde ich demjenigen das auch klar machen. Ne?
Sie sind verheiratet, was sagt eigentlich Ihr Ehemann dazu?
Er steht voll hinter mir, also er unterstützt mich in der Sexualassistenz. Wenn jetzt jemand im Rollstuhl kommt, wenn die Leute so schwer sind, dann passt er also auch im Treppenlift mit an. Ne? Weil ich mache das dann lieber zu zweit, denjenigen hier hochzubringen. Damit auch nichts passiert.
Wie würden Sie selber Ihren Job bezeichnen? Also ist es schon Prostituierte mit einem speziellen Klientenbereich sozusagen? Oder was ist es? Wie würden Sie es nennen?
Also ich finde eigentlich, die Sexualassistenz ist ein schöner Beruf. Für mich ist er eine große Bereicherung. Klar, dass viele Leute sagen, das ist eine reine Prostitution. Ich sehe es aber nicht so. Man geht mehr auf die Menschen ein. Ich will keiner Prostituierten das abstreiten, dass sie es auch nicht gut macht. Auf keinen Fall, weil ich werte grundsätzlich keinen Menschen ab. Aber wenn man jetzt so mit dementen Menschen umgeht, sollte man auch ein bisschen davon verstehen, wie man mit denen umgeht.
Wie muss ich mir das vorstellen? Was kostet so eine Sexualassistenz, sagen wir mal, wenn ich für eine Stunde hier hinkomme?
Also wenn die Menschen hierher kommen, kostet das 100 Euro. Jeder bekommt von mir eine richtige Rechnung. Mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, alles mit inklusive dann halt.
Gibt es denn auch in der Sexualassistenz Momente, wo sich Kunden einfach schlecht benehmen oder haben Sie da Erfahrungen gemacht?
Hat es auch schon gegeben. Aber man kann dann auch dem Gast sagen, halt, so läuft das hier und ich möchte, dass du das achtest und ich möchte, dass wir auf Augenhöhe miteinander umgehen.
Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Pflegebehinderteneinrichtungen kommen. Wie gehen die mit dem Thema um? Sie haben ja eben schon angesprochen, das ist schon offener geworden möglicherweise. Wie ist da die Zusammenarbeit?
Es gibt leider immer noch Einrichtungen, wo die sagen, nee, für uns kommt das nicht in Frage. In einer Einrichtung bin ich gewesen. Also da hatte ich mich bei dem Mann vorgestellt und der Mann hätte so gerne diesen Service in Anspruch genommen. Nur das Problem war, er konnte das Geld leider nicht aufbringen, weil sein Sohn das Geld, sein Taschengeld abholt. Und das fand ich dann nicht mehr schön. Weil ich finde, wenn diese Menschen diese Bedürfnisse haben, dann sollte man das auch lassen.
Insgesamt Ihr Eindruck, wird das Thema mit Psychologen, von Betreuern, auch mit Heimbewohnern angesprochen? Dass es da diese Möglichkeit gibt oder ist das noch ein großes Tabu?
Also von Psychologenseite ist es leider noch ein ziemliches Tabuthema. Das müsste sich eigentlich nochmal ändern. Ich würde mir wünschen, es dürften in den Einrichtungen die Flyer liegen, so wie halt ein Friseurbesuch. Und wenn die Leute Bedürfnisse hätten, dass sie sich einfach ans Personal wenden und sagen so, ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Entspannung. Aber da muss man leider noch, glaube ich, ein bisschen dran arbeiten an dem Thema. Zum Beispiel wäre ein großer Wunsch von mir, wenn das Thema so alle 2 Monate oder einmal im Monat vielleicht mit den Mitarbeitern auf den Tisch kommt und die Mitarbeiter da drin geschult werden. Gerade wenn das Pflegepersonal sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen würde oder auch in Pflegeschulen, da müsste noch ein bisschen was dran gemacht werden. Einige gehen schon ganz offen mit dem Thema um.
Sonja ist Sexualassistentin, Begleiterin in Krefeld. Sie kommt aus der Sexarbeit, aus der Prostitution. Heute sind ihre Kunden vor allem Menschen mit Behinderung, aber auch alte und pflegebedürftige Menschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Sexualberatungen und Erotik-Workshops für Menschen mit Behinderungen im Sinne der sexuellen Emanzipation behinderter Menschen, die bietet nach eigenen Angaben das Institut zur Selbstbestimmung Behinderter, das ISBB, im Wendland an. Schon vor einiger Zeit haben wir mit dem Leiter des ISBB über diese Kurse sprechen können, mit Lothar Sandfort. Er ist Diplompsychologe und er hat uns verraten, an welche Gruppen sich diese Kurse wenden.
Unser Angebot richtet sich an Menschen, die mit der Verbalisierung nicht so gut zurechtkommen. Also Sprachbehinderte, geistig Behinderte, psychisch behinderte Menschen. Aber nicht nur. Im Prinzip ist es für alle offen. Es gibt einmal das Angebot für eher geistig Behinderte und das Angebot für Körperbehinderte und Nichtbehinderte. Die Ratsuchenden treffen dann auf ein Team, das besteht aus mir und Sexualbegleiterinnen. Also ich bin als Diplompsychologe der Sexualberater. Und wir versuchen uns zunächst mal der persönlichen Geschichte des Ratsuchenden zu nähern. Und dann geben wir ihm die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Da gibt es dann die Möglichkeit, mit der Sexualbegleitung auch alleine zu sein und seine sexuellen Wünsche auszuprobieren. Für uns ist es ja immer sehr wichtig, dass wir einen Auftrag haben von den betreffenden Personen. Gerade beim Thema Sexualität ist es sehr wichtig, dass wir entweder nonverbal oder verbal einen Auftrag bekommen.
Oft geht es darum, in den Kursen erst einmal ein Gefühl für die eigene Sexualität zu bekommen, vielleicht auch Wünsche zu formulieren. So ein Wochenendkurs am ISBB, der geht über 3 Tage. Los geht es mit einem gemeinsamen Dinner abends, hat uns der Leiter verraten.
Wir treffen uns am Freitagabend zu einer erotischen Tafel, so nennen wir das. Das ist so eine Vorstellungsrunde, in der jeder das erste Mal seine persönlichen Anliegen an dieses Wochenende formuliert. Das kann er verbal machen, aber eben auch durch die Berichte der Betreuerinnen und Betreuer. Am nächsten Morgen kommen wir zusammen in einer Gesprächsrunde. Auch da geht es wieder darum, dass wir versuchen, die Geschichte zu hören, entweder von den Betreffenden selber oder von den Betreuerinnen und Betreuern. Samstagnachmittag geht es dann in tantrische Übungen. da ist man dann in der Gruppe zusammen mit den Sexualbegleiterinnen. Da bin ich als Therapeut nicht dabei und die Betreuerinnen und Betreuer in der Regel auch nicht. Da nähern sich die Einzelnen in der Gruppe ihrem eigenen Körper an. Die Stunden, in denen die dann mit den Sexualbegleiterinnen alleine sind, diese Stunden nennen wir Dates und die sind am Samstagabend. Am Sonntagmorgen machen wir eine Abschlussreflexion. Also Sie sehen, es ist die Kombination aus Reflexion und praktischem Handeln. Nehmen aber nicht alle, die dort als Ratsuchende kommen, dann auch ein Date. Für viele reichen schon die tantrischen Übungen nachmittags.
Diese tantrischen Übungen sind dann zum Beispiel das Bemalen des Körpers. Wie weit die Begegnungen dann gehen, das ist individuell sehr unterschiedlich. Lothar Sandwort war das. Er leitet das Institut zur Selbstbestimmung Behinderter, ISBB, in Niedersachsen ist es. Dort kümmert man sich schon viele Jahre um die Themen Sexualbegleitung, Sexualberatung behinderter Menschen. Ich hoffe, wir konnten euch heute so einen kleinen Einblick in diese Welt der Sexualassistenz geben. Wenn ihr Lob, Anregungen, aber natürlich auch Kritik habt, dann schreibt uns gerne mail@deutschlandfunknova.de. Das war eine Stunde Liebe für heute mit Till Opitz. Ich danke für eure Neugier. Bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.